tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Ich bin Maren Schönhofen und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab.
Hi Maren.
Wir nehmen euch heute wieder mit ins Landgericht Hof und nehmen für euch die dritte Folge zu dem Fall des getöteten Mädchens im Kinderheim Wunsiedel auf. Im Vorfeld möchten wir euch darüber informieren, dass das Urteil des Landgerichts, das ja am 20. März vom Landgericht verkündet wurde, nicht rechtskräftig ist, weil die Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Jungen Revision eingelegt haben.
Am ersten Verhandlungstag hat der 26-Jährige über seinen Anwalt alle Anklagepunkte außer die Brandstiftung eingeräumt, darunter auch die Vergewaltigung des 10-jährigen Mädchens im Kinderheim. Aber die Schuld schob der 26-Jährige auf den 12-jährigen Heimbewohner. Dieser soll ihn dazu gedrängt haben und auch alleine für die Tötung des Mädchens verantwortlich sein. Ja, am zweiten Verhandlungstag hat der Junge ausgesagt und mit seiner Aussage haben wir uns in Folge 2 beschäftigt, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Und heute widmen wir uns der Biografie der Beteiligten. Wer war das Mädchen? Wer war der Junge und warum ist der 26-Jährige an diesem Tag in das Kinderheim eingebrochen?
Wir möchten jetzt auch wieder darauf hinweisen, dadurch, dass das Urteil ja nicht rechtskräftig ist, sprechen wir wieder von mutmaßlich und Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten, also beziehen uns wieder auf die Anklageschrift.
Genau, weil je nachdem, was da bei der Revision rauskommt, kann es sein, dass der Fall nochmal neu aufgerollt wird und dann kann natürlich auch ein anderes Urteil rauskommen.
Genau, aber ich würde jetzt sagen, so die Biografien der Beteiligten sind eigentlich schon, fix, stimmen. Also das Bild, das wir vom Mädchen vermittelt haben, daran wird sich nicht mehr viel verändern. Das ist auch viel in die Öffentlichkeit getragen worden vom eigenen Vater, der viele Interviews gegeben hat. Und auch der Junge und der Tatverdächtige. Also ich meine, am Leben können die Menschen jetzt nicht mehr viel ändern, trotz Revision.
Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem Mädchen an, der 10-Jährigen aus der Oberpfalz.
Genau, und das Mädchen war ja an sich kein typisches Heimkind. Also sie kam aus guten Verhältnissen, hatte liebende Eltern, war aufgeweckt, kreativ, glücklich und hat jetzt auch keinen Streit gesucht oder keinen Stress gemacht zu Hause, würde ich sagen. Also nicht so wie aus den RTL-2-Sendungen. Also da hat man so ein bestimmtes Bild im Kopf, würde ich sagen. Oder die Videos, wenn dann das Jugendamt vorbeikommt und schreiende und streitende Kinder da wegzehrt von der Familie. So war das eigentlich nicht.
Genau, das der einzige Grund, warum das Mädchen im Heim war, war ja eigentlich, weil es eine Auszeit gebraucht hat. So hat es auf jeden Fall der Anwalt der Mutter gesagt. Denn die Eltern haben sich im Vorfeld sehr viel gestritten. Also es ging nach der Scheidung vor allem darum, sag ich mal, wer sich um das Mädchen kümmert und dann auch um darum, auf welche Schule sie gehen soll. Der Vater wollte unbedingt, dass das Mädchen ein Gymnasium bei ihm in der Gegend besucht. Die Mutter wollte, dass das Mädchen auf eine Realschule bei ihr ums Eck geht. Aber ich meine, das war so eine Art Stellvertreterstreit, weil eigentlich ging es ja dann auch mehr darum, wo denn das Mädchen wohnen soll. Denn es macht natürlich mehr Sinn, dass das Mädchen dann auch dort wohnt, wo halt die Schule direkt im Umfeld ist. Und zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Streit, sage ich mal, entfacht ist, hat das Mädchen bei der Mutter gewohnt und ist dort auch auf die Grundschule gegangen. Wenn sie dann aufs Gymnasium beim Vater gegangen wäre, hätte sie vermutlich dann auch wieder mehr Zeit mit dem Vater verbracht.
Genau, und der Streit hat das Mädchen dann auch so sehr beeinflusst, dass sie gar nicht mehr zur Schule gehen wollte, da Probleme gehabt hat, Prüfungsangst bekommen hat. Also man merkt bei der Entwicklung des Kindes, wie schlimm die Streitigkeiten eigentlich gewesen sein mussten oder dass der Einfluss jeweils von den Eltern, wenn sie Zeit mit dem Vater verbracht hat, kam da natürlich wieder mehr Druck von dieser Seite, streng dich mehr an in der Schule, damit du aufs Gymnasium gehen kannst. Aber wir wissen ja eigentlich auch aus Unterlagen, die uns vorliegen, also Oberpfalz Medien vorliegen, dass das Mädchen sowohl aufs Gymnasium hätte gehen können, als auch auf die Realschule mit den Noten.
Ja, aber das Mädchen selbst hat mal geäußert, dass sie auf die Realschule gehen möchte, also sowohl bei einer Verhandlung vor Gericht als auch damals in der Schule. Also es hat auch die Lehrerin laut Unterlagen wiedergegeben, dass das Mädchen ihren Freundinnen erzählt hat, dass sie auf die Realschule möchte. Ihr Berufswunsch war Tierärztin, aber da muss man ja auch dazu sagen, dass heutzutage, selbst wenn man auf die Mittelschule oder die Realschule geht, dass man ja mehrere Wege hat, um ja ein Abitur abzuschließen. Also muss man heutzutage nicht unbedingt aufs Gymnasium gehen. Also ich kenne das auch von mir. Manchmal strengt man sich dann auch erst gegen Ende etwas mehr an und ja, schafft es dann trotzdem, später zu studieren. Also es ist ja nicht gesagt, dass wenn man dann in der vierten Klasse einen Weg einschlägt, dass es dann gleich mal die ganze Zukunft verbaut.
Aber man hat auch gemerkt, oder das sagt auch der Anwalt der Mutter, dass sich der Streit so sehr auf die Psyche des Kindes ausgewirkt hat, dass sich die Eltern dazu entschieden haben, in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt das Mädchen für kurze Zeit, also für eine Auszeit, in ein Kinderheim in der Nähe zu schicken. Da war es ja auch so, dass es dem Mädchen dann kurze Zeit besser ging oder schnell eigentlich auch wieder. Sie hatte zwar Heimweh und ja, Trennungsschmerz von ihrer Mutter, weil der Kontakt war sehr sporadisch, würde ich sagen. Also in 4 Monaten war es 4-mal gesehen.
Einmal im Monat und dann auch immer mit Begleitung einer Person vom Jugendamt.
Was eigentlich auch nicht viel ist in dem Alter. Also wenn ich mich zurückerinnere, so Schullandheim oder solche Ausflüge, oh mein Gott, wie man da geweint hat und sein Zuhause vermisst hat.
Mit 10, ja, ich war eh so ein Heimwehkind. Ich glaube, für mich wäre das auch wirklich schlimm gewesen. Aber ich glaube, in dem Fall war das ja auch wirklich, also alle Beteiligten wollten natürlich nur das Beste für das Mädchen, weil eben die gemerkt haben, okay, dieses Mädchen ist durch diesen Streit so sehr beeinflusst. Und man hat dann ja auch gemerkt, also abgesehen von dem Heimweh, dass es ihr besser geht und sie auch wieder gerne in die Schule gegangen ist.
Ja, und stand im Raum, dass gemeinsame Zeit mit den Eltern ein bisschen verlängert werden sollte. Also es sollte wieder mehr Kontakt zugelassen werden. Und der Vater hatte ja dann auch in den Osterferien, das war knapp vor einem Jahr, vor, mit dem Mädchen, also mit seiner Tochter, eine Kreuzfahrt zu unternehmen.
Genau. Da hat dann aber das Jugendamt gesagt, halten sie nicht für eine gute Idee, weil das vielleicht auch das Mädchen wieder zurückwerfen könnte. Der Anwalt der Mutter sprach auch immer davon, dass der Vater sehr manipulativ ist. Also vielleicht war da auch so ein bisschen die Sorge der Mutter da, dass dann wieder das Kind, sag ich mal, negativ beeinflusst wird. Also es wurde dann auch wieder über Anwälte ausdiskutiert, ob das Mädchen da mit darf. Und das Tragische, sag ich mal, an dieser Diskussion oder auch an diesem Vorhaben des Vaters war, dass er die Ablehnung, dass die 10-Jährige nicht mit ihm auf die Kreuzfahrt darf, an dem Tag im Briefkasten lag, als seine Tochter gestorben ist.
Ja, sehr tragisch. Was man heute noch gemerkt hat im Gerichtssaal, dass die Uneinigkeit der Eltern immer noch vorhanden ist. Also sie haben beide einen Anwalt, die jeweils einen Elternteil vertreten. Also es wird nicht ein Anwalt für beide Eltern geschickt, sondern die Mutter schickt einen und der Vater auch seine Anwälte.
Und auch im Auftreten, sage ich mal, der beiden Elternteile, also von der Mutter bekommt man gar nichts mit. Also die ist auch nie in die Öffentlichkeit getreten. Der Vater wiederum, der sucht sehr die Öffentlichkeit. Also wenn man den Fall googelt, dann findet man auch sehr viele Interviews mit ihm, teilweise auch Videos. Und ja, man merkt auch, dass beide anders mit dem Fall umgehen. Aber sie haben beide ihre Tochter verloren und natürlich trauert oder geht jeder mit dieser Situation anders um?
Auf alle Fälle. Und das ist auch das gute Recht von beiden. Ich denke mir auch, wie soll man sowas verarbeiten, verkraften? Also in dem Fall kann man gar nicht urteilen und sagen, das ist falsch, das ist richtig. Warum schickt er die Videos und veröffentlicht das alles, zeigt das Kinderzimmer, solche Sachen? Natürlich im ersten Moment denkt man sich schon so, schwere Kost irgendwie, das zu sehen. Aber letztendlich, wenn es ihm hilft, damit umzugehen, kann man sich kein Urteil darüber bilden. Und der Junge im Vergleich zu dem Mädchen ist eigentlich ein ganz anderer Charakter gewesen. Also hat eine ganz andere Biografie, hat schlimme Sachen in seinem Leben erlebt, die ein Kind mit 12 Jahren eigentlich noch nicht erleben sollte, würde ich sagen.
Ja, also wir können nicht genau sagen, was, weil sehr viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja besprochen wurde. Aber was man trotzdem so drumherum mitbekommen hat, hatte er keine einfache Kindheit und ist damit halt auch das, was man, ich sag mal, ein klassisches Heimkind ja nennen würde. Also die Anwältin des Vaters hat ihn auch einen Systemsprenger genannt. Haben wir auch schon mal kurz in Folge 1 erwähnt. Dass es ja so ein bisschen im Zusammenhang mit diesem Film, der vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde, so ein jemand ist, der nicht ins System eben passt. Und auch wirklich von Einrichtung zu Einrichtung weitergereicht wird, weil teilweise auch die Betreuer überfordert sind. Und auch in diesem Heim, also in Wunsiedel, hat der Leiter gesagt, dass der Junge 2 Plätze in Anspruch genommen hat. Also nicht, weil er so, ich sag mal, aggressiv oder auffällig war, aber weil er so viel Betreuung, ja, was seine Psyche angeht, gebraucht hat.
Genau, also er ist einfach traumatisiert, neigt aber schon zur Aggression. Das haben ja auch die Mitarbeiter erwähnt, dass er spuckt, kratzt, wenn man ihn reizt, dass er dann überreagiert. Man muss aufpassen, wie man ihn handelt, also wie man ihn, ja, Sachen beibringt, belehrt, nein sagt, solche Sachen.
Ja, da gab es ja irgendwie widersprüchliche Aussagen. Also manche haben gesagt, nee, war nicht auffällig. Dann gab es aber wirklich eine, die dann gesagt hat, nee, er war anders. Ja, ich glaube einfach, dass es ein sehr schwer traumatisierter Junge ist und er eben in gewissen Situationen anders reagiert, als man wahrscheinlich von einem Kind oder von einem 12-Jährigen vermuten würde. Es gibt auch eine Situation, das hat uns der Anwalt der Mutter geschildert. Es war in einem anderen Heim. Da soll der Junge eine Betreuerin im Zimmer eingesperrt haben, also vorher auch handgreiflich geworden sein und dann irgendwie die Tür zugeschlagen haben. Also auch irgendwie ein Vorfall, der offenbar dazu geführt hat, dass er dann das Heim wechseln musste.
Ja, auch wenn man so die Schilderungen der Polizisten und sowas nochmal in Erinnerung ruft, merkt man schon, es ist auf der einen Seite ein sehr lieber Junge, aber auch zerrüttet ein bisschen. Also er hat ja auch Diebstähle begangen und solche Sachen.
Ja. Ist halt, also das Wort anders ist auch sehr oft gefallen und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich meine, wenn man so ein Bild von einem 12-Jährigen im Kopf hat und dann halt diese Schilderungen hört, dann ist es natürlich anders, als man es erwarten würde. Nicht umsonst war er halt leider auch in dem Heim, weil halt auch sehr wahrscheinlich wenig Betreuung und auch wenig Liebe früher in seiner Kindheit ihm ja entgegengebracht wurde.
Ja, das hat man immer wieder mal rausgehört, wenn man so vorm Gerichtssaal gestanden ist und die Leute diskutiert haben. Wurde schon immer von einer sehr schwierigen Kindheit mit, ja, schwierigen Eltern oder Umständen gesprochen.
Mhm. Ja, und ähnliche Umstände oder eine ähnliche Biografie hat ja auch der Angeklagte. Er ist auch das, was man, sag ich mal, oder er war das, was man ein typisches Heimkind bezeichnen würde. Denn er ist auch recht früh ins Heim gekommen, unter anderem auch in das Kinderheim in Wunsiedel.
Genau, also er hatte eine schwierige Kindheit und Jugend und hat gerade noch so die Kurve geschafft, um ein sozial geordnetes Leben führen zu können. Also das wurde ja auch gesagt. Und der 26-Jährige wurde ja auch Zeuge brutaler und auch sexueller Gewalt, die der Vater gegen die Mutter ausgeübt hat. Und die Ehe zerbrach dann zwischen den Eltern und die Mutter wurde dann im Laufe seiner Kindheit immer wieder in psychiatrische Kliniken eingewiesen und ja, dann war er eigentlich der kleinste der 90 Heimbewohner.
Im Josefsheim in Wunsiedel, genau.
Und für den Jungen hatte dann eigentlich auch so ein langer Weg von Weiterreichen zwischen Familien, also Pflegefamilien und Kinderheim begonnen und er kam ja auch nirgendwo wirklich an, wurde immer rumgereicht und er hatte dann auch, das ist auch eine interessante Geschichte, finde ich, also als Zweitklässler hat er einer Grundschullehrerin 50 Euro gestohlen und die einem anderen Kind, also einem Klassenkameraden, geschenkt, um ihn als Freund zu haben. Ja, also du kaufst ja eigentlich Freunde, weil du anders keine findest. Also so könnte man das jetzt einordnen und interpretieren, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und anscheinend hat er auch dann im Klassenzimmer heimlich Wunderkerzen abgebrannt und ja, dann wurde er daraufhin in ein Kinderheim nach Nürnberg verlegt.
Ja, es gab auch andere Stationen, also er war zum Beispiel auch in einem Heim im Allgäu, bei einer Pflegefamilie in Österreich und auch in einem weiteren Heim für schwer erziehbare Kinder im Landkreis Hof. Also er hatte wirklich, wie du schon sagtest, mehrere Stationen in seinem Leben, ist vermutlich auch nirgendwo wirklich angekommen und ist dann auch durch Tierquälerei und Drohungen gegenüber seiner Pflegeeltern aufgefallen. Ein Mitbewohner im Josefsheim hat ihn auch als hinterfotzig beschrieben. Also er soll kleinere Diebstähle begangen haben, unter anderem auch in den Sachen der anderen Kinder. Aber er hat den 26-Jährigen auch als lieben Menschen mit einem hohen Gerechtigkeitssinn beschrieben. Also es gibt scheinbar auch so zwei Seiten an dem 26-Jährigen. Und es gibt auch so zwei tragische Schicksalsschläge in seinem Leben. Einmal erhängt sich der Vater angeblich aus Schuldgefühlen. Noch schwerer getroffen hat den 26-Jährigen aber der Tod seines Bruders. Der Bruder war so seine Bezugsperson, also er hatte noch eine Schwester, zu der hat er dann aber scheinbar später keinen Kontakt mehr, aber mit dem Bruder kam er dann auch ins Heim, ins erste Heim und ja, die haben eine sehr starke Bindung, aber im September 2019 hat sich dann auch der ältere Bruder das Leben genommen und der 26-Jährige war zuvor noch bei ihm zu Besuch und hat dann auch den Abschiedsbrief gelesen. Und laut Gutachter hat das auch so ein bisschen ihn beeinflusst. Ich meine, kann man sich ja vorstellen.
Eigentlich ist das bisherige Leben, also was er bis zu dem Zeitpunkt erlebt hat, so, dass man sich vorstellen könnte, es kann nicht gut ausgehen. Also es endet in einer krassen Entscheidung, in einer Sucht oder solchen Sachen. Aber es scheint dann tatsächlich ein geglücktes Leben zu sein. Er hat Frau und Kinder, ist glücklich, kauft ein Haus, hat eine Arbeit, hat ja dann auch eine Bäckerlehre gemacht, ist dann Müllwerker geworden. Also eigentlich ein guter Beruf, in dem er ja normal verdient, in dem er sich was aufbauen kann oder mit dem Gehalt, mit dem man sich was aufbauen kann. Aber dadurch, dass seine Lebensgefährtin dann ihren Job verliert, ist das Haus oder die Ausgaben, die sie haben, einfach viel zu teuer und beginnt so eine Schuldenspirale, würde ich sagen. Und dann kommt eins zum anderen und so ein Strudel, der einen runterzieht.
Ja, offenbar hat er sich so ein bisschen verschätzt, was auch die Sanierung des Hauses angeht. Also sie haben ein altes Bauernhaus gekauft und das schluckt mehr Geld als gedacht. Scheinbar hat auch die Familie im Winter mal so wenig Geld gehabt, dass sie das Haus nicht heizen konnten. Ein Nachbar soll denen dann mal einen Kanister mit Heizöl rübergereicht haben, weil er Mitleid mit der Familie hat. Aber es zeigt dann schon so ein bisschen die Situation und irgendwie wird der 26-Jährige dazu dann auch wieder so ein bisschen ins Illegale gedrängt oder er sieht keine andere Lösung. Zu dem Zeitpunkt hat er dann schon gut 220.000 Euro Schulden und deshalb geht er dann auf Diebestour.
Ja, und das ist eigentlich so der Beginn oder der Startschuss für das, was dann passiert. Der tragische Vorfall im Kinderheim in Wunsiedel.
Ja, ich finde auch, wenn man so diese Diebesserie anguckt, die haben wir jetzt nicht ganz so thematisiert, weil, ich sag mal, wirklich dieser tragische Fall im Kinderheim im Fokus steht. Aber wenn man sich diese gestohlenen Sachen auch anguckt, also der hatte ja sehr viel Baumaschinen geklaut, um auch sie auf seiner eigenen Baustelle zu nutzen, aber hat sich auch, sag ich mal, nicht ganz so schlau dabei angestellt. Also es wurden ja Fingerabdrücke gefunden und er wurde ja auch dadurch überführt, weil er einen Amazon Fire TV Stick geklaut hat, also so einen TV-Stick, wo man sehr gut nachverfolgen kann, wo der denn gerade genutzt wird. Da hat dann auch die Polizei mit Amazon kooperiert und die haben ihm dann, also haben dann die Daten gesagt, wo dieser Stick genutzt wird. Und das war natürlich das Haus des Angeklagten. Und deshalb stand dann auch die Polizei bei ihm auf der Matte. Also so ganz durchdacht war es nicht.
Nee, und man muss auch dazu sagen, wenn das mit den Fire TV-Stick nicht aufgefallen wäre, hätte man nie einen Einbrecher wirklich gefunden. Die Fingerabdrücke nicht, auch nicht für die Tat im Kinderheim. Die sind ja erst durch die Einbrüche auf den Vorfall im Kinderheim.
Genau, weil seine Fingerabdrücke dadurch schon in der Datenbank waren und dann natürlich in Wunsiedel dann auch erstmal diese DNA-Spuren abgeglichen wurden. Und am selben Tag standen die dann quasi bei ihm auf der Matte, also frühest nur wegen den Einbrüchen. Und am Nachmittag sollen sie dann nochmal geklingelt haben und dann wirklich alles durchsucht haben, auch nach Spuren oder auch nach der Tatwaffe, die in Wunsiedel verwendet wurde.
Genau, und da muss ja auch dazu gesagt werden, uns haben ja ein paar Leserfragen oder Hörerfragen erreicht. Und da wurde uns gefragt, ob der Täter eine Waffe mit dabei gehabt hat beim Einbruch im Kinderheim. Und soweit, wie wir das mitbekommen haben oder so, als thematisiert wurde, hatte er ja nichts dabei. Also er ist einfach nur ohne Waffe in das Kinderheim eingebrochen, hat geschaut, was er stehlen kann. Er ist nicht mit Absichtplan in das Kinderheim eingebrochen, da jemanden, ja, umzubringen oder zu verletzen.
Eine weitere Frage war ja dann auch noch, warum das keiner gehört hat. Also wenn wir jetzt nochmal auf diese Tat im Kinderheim zurückkommen, warum quasi man nicht gehört hat und die Kinder oder auch die Betreuerin, die oben geschlafen hat, dass da jemand einsteigt und das Mädchen muss sich ja auch gewehrt haben. Darüber haben wir ja auch schon so ein bisschen in Folge 1 diskutiert, beziehungsweise die Betreuerin hat auch gesagt, sie hat geschlafen, ihr ist nichts aufgefallen. Natürlich muss auch irgendwie ein Geräusch entstanden sein, als der 26-Jährige eingestiegen ist, dann da so ein Shampooflaschen angeblich umgefallen. Also ja, so ganz geräuschlos kann es nicht sein. Aber bei der Tat selber, also bei der Tat selber wurde ja das Mädchen festgehalten und auch mit dem LED-Band, also stranguliert wurde, ja, kann sie gar nicht so laut schreien.
Ja, und auch wenn man sich die Aufteilung in einem Kinderheim anschaut, also der Junge und das Badezimmer, also das Zimmer des Jungen, war ja auch eher im Erdgeschoss, also so ein bisschen unterhalb der Eingangstür, würde ich sagen. Und das Zimmer der Betreuerin war anscheinend dann erster, zweiter Stock, also ziemlich weit oben. Also wenn du schläfst und einen tiefen Schlaf hast, kann es schon sein, dass du es wirklich nicht hörst. Und es waren ja auch nicht viele Kinder in dem im Heim, das waren auch noch kleinere Kinder, also schwer vorstellbar, aber möglich.
Vor allem denkt man ja nicht sofort an das Schlimmste und das dann ja auch, also die Betreuerin hat erzählt, sie ist davon ausgegangen, dass halt die Kinder sich melden, wenn was los ist, also es war ja nur eine Bereitschaft. Sie hat auch keine Kontrollgänge gemacht, weil das scheinbar nicht üblich ist. Dann, ja, also die Kinder wussten, wo sie sich melden müssen, falls irgendwie was los ist. Deswegen, ja, hat sie scheinbar durchgeschlafen und erst am Morgen dann merkt, was passiert ist.
Dadurch, dass sie das erst am nächsten Tag gemerkt hat, hat sie auch gar nichts mitbekommen, was da wirklich passiert ist. Konnte es auch nicht einschätzen. Und der Einbrecher muss ja auch keine Fensterscheibe zerschlagen, was jetzt auch keine Geräusche gemacht hat. Also ich meine, vielleicht waren die Duschflaschen leer und es ist ein Handtuch drunter gelegen, solche Sachen. Wissen wir jetzt auch nicht, wie laut das war. Oder ob das Gehalt hat oder nicht. Das war es jetzt auch schon wieder mit der Folge. Aber wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Folge über die Einschätzung bzw. die Gutachten des Mannes, also des 26-Jährigen und des Jungen reden werden. Warum jetzt auch die Aussagen des Jungen nicht bei dem Urteil in Hof berücksichtigt wurden und warum jetzt vermutlich auch der Anwalt des Jungen Revision eingelegt hat.
Genau, es lohnt sich auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne auch schreiben, folgt uns auf Instagram. Ihr könnt uns auch gerne eure Fragen wieder per Mail oder auf Instagram schicken, wenn ihr irgendwie Gedanken zu dem Fall habt. Wir freuen uns darüber. Ja, abonniert uns und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Wir freuen uns. Bis dann.
Ciao.